Hörstolpersteine.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Helene Heikendorf, die Hamburger Kommunistin, wurde im April 1945 im KZ Neuengamme ermordet. Erhängt. Sie und ihr Mann Max hatten sich beide dem Widerstand gegen die Nazis angeschlossen. Gewohnt haben sie im Schanzenviertel, in der Susannenstraße, dann in Eimsbüttel. Vor ihrem letzten Wohnhaus in der Vereinsstraße 59 liegt nun zu ihrem Gedenken ein Stolperstein.
Helene Heikendorf gehörte zum Umkreis der Widerstandsorganisation Bestlein Jakob Abshagen, einer der wichtigsten Widerstandsgruppen gegen den NS. Vor allem aus Großbetrieben heraus wollten die 300 Mitglieder der Gruppe den Kampf gegen das NS-Regime führen und für ein schnelles Kriegsende arbeiten. In über 30 Hamburger Betrieben und Werften entstand ein konspiratives Netzwerk. Die Widerstandsgruppen halfen ausländischen Zwangsarbeiterinnen, informierten über den tatsächlichen Kriegsverlauf und betrieben Sabotage. Helene Heikendorfs Ehemann Max beispielsweise organisierte Fluchtwege nach Skandinavien. Über ihre Aktivitäten ist heute leider kaum etwas bekannt. Man weiß, dass Helene Heikendorf Lebensmittel für untergetauchte Widerstandskämpfer sammelte.
Auffällig ist, dass wir sonst nichts über die Widerstandshandlungen von Helene Heikendorf wissen. Dies hat vor allem zwei Gründe. Erstens dokumentierten die Mitglieder der Gruppen aus Angst vor der Verfolgung ihre Handlungen nur selten. Zweitens sind Geschichtsschreibung und Rechtsprechung bis heute vom Bild der unpolitischen Frau geprägt, die nur aus Zuneigung zu ihrem politisch aktiven Mann am Widerstand beteiligt war.
Zwar wurden im Zuge der Verhaftung der Berliner Sefko-Jakob-Bestlein-Gruppe 29 Frauen verhört, aber nur vieren wurde ein eigenständiges politisches Handeln unterstellt. Nachdem die Gruppe durch die Gestapo enttarnt war, floh Max Heikendorf vor der Verhaftung. An seiner Stelle nahm man Helene Heikendorf in die sogenannte Sippenhaft. Im Arrestbunker des KZ Neuengamme wurde sie im April 1945, also kurz vor Kriegsende, mit 12 anderen Frauen und 58 Männern erhängt. Ohne Prozess und ohne Gerichtsurteil. Damit versuchten die Nazis in der Endphase des Krieges wichtige Zeugen auszulöschen, die den Alliierten hätten aussagen können.
Die Hamburger Widerstandsgruppe Bestlein Jakob Abshagen konnte bis in die letzten Kriegstage ihre Aktivitäten aufrechterhalten. Bei der Werft Blohm und Voss ließ der Betriebsrat in den 50er Jahren eine Tafel zum Gedenken an 11 ermordete Werftarbeiter anbringen. 8 von ihnen stammten aus der Bestlein-Gruppe. Heute ist der Verbleib der Tafel ungeklärt. Blohm und Voss hat im Zweiten Weltkrieg im Übrigen selber Tausende von Zwangsarbeitern und zwangsrekrutierten Häftlingen aus Neuengamme beschäftigt. Am Thalia-Theater hat man in den 1980er Jahren eine Gedenktafel für die Gruppe angebracht. Das Theater war einer der Stützpunkte der Widerstandsgruppe. Hier versteckte der Bühnenbauer Otto Gröllmann bis 1942 das Archiv der Gruppe.
Ein Jahr nach Kriegsende brachte die Vereinigung der Nazi-Verfolgten ein Gedenkschild am Wohnhaus der Heikendorfs an. Es wurde von den Behörden wieder entfernt. Erst seit den 1980er Jahren erinnert ein Straßenschild in Hamburg-Bergedorf an die Kommunistin und Widerstandskämpferin Helene Heikendorf.
Hörstolpersteine.net.
Das war der erste Hörstolperstein hier aus dem freien Senderkombinat. Und ihr, das heißt, hier sitzt eine Gruppe um mich herum, habt den produziert. Ganz viele Fragen schließen sich an, auch für mich, denn ich bin in dem Projekt selber nicht drin gewesen, bis jetzt jedenfalls. Wie kam es zu der Idee, Hörstolpersteine zu basteln?
Die Idee geht eigentlich zurück auf ein durch die EU gefördertes Projekt, was ein freies Radio in Salzburg angefangen hat, die Radiofabrik. Die haben quasi einen Antrag gestellt an die EU und für das ganze Projekt Partner gesucht, haben uns da angesprochen und hatten auch schon die Konzeption vorzulegen, also das reicht viel weiter, als dass nur wir Hörstolpersteine produzieren würden. Das sind insgesamt 6 Radiosender, 2 in Österreich und 4 in der BRD, die eben alle Hörstolpersteine produzieren. Daher entstand die Idee und wir sind dann als Radiogruppe erstmal im FSK, haben wir eigentlich schon im vergangenen Jahr, also Anfang 2011 zugesagt, daran teilzunehmen. Der Antrag wurde dann meines Wissens tatsächlich erstmal nicht genehmigt durch die EU, woraufhin wir aber eigentlich uns das Projekt so oder so vorgenommen hatten und kam dann jetzt aber doch noch zustande.
Also die Idee kommt aus Salzburg, ist das richtig?
Ja, die Idee in der Form kommt aus Salzburg.
Ich muss jetzt mal persönlich dazwischen sagen, dass bevor ich von euch gehört habe, von diesem Projekt, denn es gab ja auch eine Versammlung zu dem Thema im Sender selbst, war ich in Zürich und war auf der Spurensuche von Else Lasker Schüler. Das ist eine verfemte, verscheuchte, wie sie selbst gesagt hat, Dichterin aus Deutschland, die dann in Zürich, später in Palästina gelandet ist, natürlich eine jüdische Dichterin, und wo ich versucht habe, Spuren zu finden. Das letzte Hotel, wo sie sehr arm gewohnt hat, und andere Stätten, und es gab gar nichts mehr, außer dem alten Weinlokal der Bottega. Und da kam ich auf die Idee, bevor ich von dieser Aktion hörte, was zu basteln, genau in dieser gleichen Richtung. Also etwas zu machen, was, da der Ort nicht mehr auffindbar ist, durch das Auditive, was von der Präsenz oder von dem Schicksal dieser Person wieder zu geben oder in irgendeiner Form anwesend sein zu lassen. Nun ist natürlich die Idee, Hörstolpersteine im Radio zu machen, naheliegend, weil es um auditives Medium geht. Die Idee, die mir damals kam, und da schlage ich jetzt vielleicht mal den Bogen zu den Stolpersteinen, wie wir sie bis jetzt kennen, als materiell anwesende, tatsächliche Steine, die zum Stolpern auf der Straße führen können, produziert von Herrn Demnig, glaube ich, ne? Ich habe hier, glaube ich, auch noch Unterlagen. Gunter Demnig heißt ja der, genau, der die macht. Das ist ja die Ausgangsform von Stolpersteinen, nehmen auch an, dass Salzburg mit den Hörstolpersteinen darauf Bezug nimmt. Und das war damals meine Idee, dass ich mir dann überlegt habe, gut, wie könnte man das dann machen? Also, ne, auf der Straße, okay, ist das nicht so leicht möglich, aber einfach eine Form zu finden, wie man so verschwundenes Schicksal, verschwundene Spuren wieder sichtbar oder hörbar machen kann.
Da also müssen wir vielleicht ganz kurz auch zu sagen, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind oder dieses Projekt nicht das Einzige ist, wo sich mit Hörstolpersteinen beschäftigt wird. Es gab, jetzt muss ich lügen, aber vor einiger Zeit in München schon mal ein Projekt, das hier heißt Memory Loops. Da ist die Idee, dass sich Leute dieses quasi runterladen können, diese Beiträge, die auf einer Karte verlinkt sind, und dann an bestimmten Orten theoretisch diese auch hören können. Und auch in Hamburg gibt es auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, zwar nicht direkt zu Stolpersteinen, aber sollen auch Orte hörbar gemacht werden, in denen es zum Beispiel um das alte Stadthaus geht, in dem zum Beispiel die Gestapo war, wo dann auch Leute an Orte gehen können und dazu eben Audiomaterial sich anhören können zur Bedeutung des Ortes. Zur Bedeutung des Ortes in dem Verfolgungsapparat im Nationalsozialismus.
Nun wäre das ganz einfach auditiv verfügbares Material zum Thema Verfolgung. Hier geht es ja um Stolpersteine. Lass uns vielleicht gleich mal in medias res gehen und die Frage stellen, wie kann man hörbar, also übers Hören stolpern?
Das war tatsächlich am Anfang von dem Projekt, also gar nicht so ganz am Anfang, gar nicht, da haben wir über das, glaube ich, noch gar nicht nachgedacht, sondern jetzt eher Anfang des Jahres, als wir uns dann auch mit den anderen Radios in Salzburg getroffen haben, eher der ganz große Punkt zu sagen, wie sieht denn ein Stolpern im Radio aus, also wie sieht ein Stolpern auf einer audiellen Ebene überhaupt aus, und dann auch die große Fragestellung, wie, also was jetzt sowas sein müsste, wie es wird in irgendeiner Form ein Bruch in der Hörgewohnheit hergestellt. Und da hatten wir tatsächlich eine ziemlich langwierige Diskussion über das, was wir jetzt auch am Anfang von einem Hörstolperstein gehört haben, nämlich die Signatur. Also es gab die Einigung mit den anderen Radios quasi, dass alle Hörstolpersteine eine gemeinsame Signatur haben als gemeinsamer Anfang, also womit dann auch einfach deutlich wird, das sind alles Kurzsendungen, die jetzt im Programm der verschiedenen Radios laufen, die eine Zusammengehörigkeit haben. So diese Identität wird dann quasi, oder die Zusammengehörigkeit wird hergestellt über die Signatur. Und schon vor der Produktion der Signatur hat sich für mich auch persönlich ganz klar die Frage gestellt, wie kann denn überhaupt ein Brechen mit Hörgewohnheiten in einem Radio aussehen und ganz speziell nochmal in einem freien Radio, also so wie sich das Programm bei FSK gestaltet, wie sich das auch bei einigen anderen der teilnehmenden Sendern durchaus, denke ich mal, gestaltet, dass es sehr unterschiedliche Sendungen da drin gibt, auch sehr unterschiedliche Themenfelder und die eben nicht, sage ich jetzt mal, wie so ein Formatradio funktionieren, in dem einfach immer nur 3 Minuten Textbeiträge laufen und dann wieder Musik, sondern da muss ja in das völlig anderes drin geschehen. Und da war meine große Befürchtung am Anfang vor allem, dass so ein Bruch eigentlich nur über ein schrilles Geräusch oder über, ja, also doch ein schrilles Geräusch eigentlich war meine größte Befürchtung, ein schrilles Geräusch hergestellt werden kann. Wir hatten da vor Ort auch gleich ganz wesentlich die Diskussion darüber, wie die Signatur aussehen soll. Und es wurde dann auch von einem Radio eine Signatur produziert, die ich tatsächlich einfach völlig unangebracht fand für den Moment eines Gedenkens an NS-Opfer.
Was war das?
Das war eigentlich ein kurzes Stück moderne E-Musik, in der als wesentlichen Aufmerksamserhascher tatsächlich ein sehr schrilles Saxophon erklungen ist. Was ich völlig furchtbar fand, also wie gesagt unangebracht für das Gedenken zum einen und zum anderen halt auch tatsächlich das Problem immer noch damit habe, dass selbst dieses Geräusch oder auch die Signatur, die wir jetzt haben, also mit der ich schon leben kann, dass das aber überhaupt nicht auf der Ebene funktioniert, dass wirklich einen Bruch herbeiführen würde im freien Radio. Also jetzt speziell im Sendeprogramm von FSK, glaube ich, ist sowas wie die Signatur, die da jetzt vorne dran ist, dieses Brummen und dann diese sonore Stimme, die einmal dieses Talmud-Zitat erwähnt.
Magst du es nochmal wiederholen? Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Die Signatur einfach?
Ja.
Ja, ich kann die einfach nochmal kurz anlaufen lassen von dem einen Stolperstein.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Ja, das ist jetzt sehr reduziert eigentlich auch, ne? Es besteht hauptsächlich aus diesem Talmud-Zitat, was sicherlich auch seine Bedeutung und seine Berechtigung da hat. Rein klanglich ist es eher so ein sanftes Reingleiten.
Das Stolpern, glaube ich, kriegen wir auch dadurch nicht hin. Also zumindest hier im Sender, bei den anderen Sendern mag das vielleicht anders sein, aber hier im Sender kriegen wir das Stolpern, glaube ich, auch nicht über irgendeine Signatur hin. Also weil wir ja sozusagen völlig unterschiedliche Sendungen haben, Sendungen, die sozusagen auch vielleicht manchmal eher verstörend sind oder reine Wortsendungen oder unterschiedliche Musikrichtungen, dass man da eigentlich nichts finden kann. Ich glaube, das Entscheidende, um das Stolpern eben halt auch hinzukriegen, ist die Art und Weise, wie man das halt einspielt. Das ist möglichst unvermittelt einfach in eine laufende Sendung hineinplatzt. Ich muss nur sagen, also dieses also ohne Ankündigung, ohne dass sozusagen irgendetwas zu Ende moderiert wird, irgendein Musikstück zu Ende gespielt wird, sondern dass es einfach irgendwann völlig willkürlich dort hineinplatzt. Ich glaube, dadurch kriegt man den Bruch hin, zumindest hier im Sender.
Was natürlich erst auch kurz ein Gedanke war, der aber hier auch nicht funktionieren wird, ist einfach Stille kurz zu erzeugen, was für viele Leute im Radio eher ein ungewöhnliches Geräusch ist. Aber auch das würde hier ja nicht funktionieren, weil wir es ja durchaus öfter auch haben, dass ungewollt Stille im FSK entsteht.
Ja, und abgesehen davon, dass nach, ich weiß nicht, wie viel Minuten Stille oder Sekundenstille ist ja ein ganz
60.
kleines Quantum, was möglich ist, dann sofort die Notfallschleife sozusagen einsetzt. Also das, was ich ganz interessant finde, ist natürlich, ist in einem freien Radio ja so und so das Thema Hörgewohnheit schon gestört, also positiv gestört, verstört. Man stolpert viel und möchte das auch. Also ich in meinen Sendungen versuche das auch ganz bewusst zu tun, also indem eben nicht die üblichen Formen von Moderation an und ab und immer erklärt wird, was jetzt gerade läuft und warum das läuft, sondern also ich persönlich arbeite viel mit so Stolpersteinen, die jetzt natürlich einen ganz anderen Inhalt haben, gerade weil ich denke, dass das Radio da in einer so hypervisualisierten Welt wie der unsrigen eine besondere Rolle auch spielen kann, weil es nur mit dem nur in Anführungszeichen natürlich gesetzt, nur mit dem Ohr arbeitet, spielt. Also gerade da ist ja vielleicht auch eine besondere Chance, das als Ergänzung oder vielleicht auch als andere Form von Stolpersteinen im Vergleich zu denen, die wir in der Stadt sehen, zu erarbeiten?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der da genau wieder zum Tragen kommt, was du auch, glaube ich, mit der Geschichte von Paris meinst, dass sich die realen Stolpersteine auf der Straße ja tatsächlich auch immer auf einen Ort und an einen Ort wenden. Also genau in der Biografie auch festgemacht sind, glaube ich, eigentlich immer am letzten Wohnort.
Letzten selbstgewählten Wohnort.
Also. Letzter selbstgewählter Wohnort, was natürlich eben nämlich genau in ganz vielen Biografien auch einfach nicht möglich ist. Wo wir auch bei der Auswahl der Biografien, die wir quasi bearbeiten wollen, tatsächlich auch schon die Idee hatten, vielleicht uns genau durchaus solche Biografien zu suchen, die eben einfach keinen Ort haben. Also die man nicht örtlich festmachen kann.
Also um den Biografien bzw. den Menschen, den Verfolgten eben dann auch eine Chance zu geben, die keinen visuellen Stolperstein bekommen könnten.
Genau. Oder auch einfach klarzustellen, dass selbst dieses Konzept von letzter selbstgewählter Wohnort einfach überhaupt nicht zutrifft auf das, was da passiert ist. Also dass auch die Form von Gedenken von Stolpersteinen halt für gewisse Biografien nicht greifen kann.
Ja, also Stolpersteine, die Idee dieser Stolpersteine, an die mittlerweile ja auch viele Menschen in den Städten, wo schon eine große Zahl verlegt worden ist, gewöhnt sind. Das wäre allerdings jetzt eine Frage, die ich in die nächste Frage noch mit reinschieben würde. Die sind ja auch durchaus umstritten immer mal wieder. Also man könnte meinen, sie wären allgemein akzeptiert, aber es gibt ja da auch durchaus Widerstand. Das wäre vielleicht interessant, den auch mal ein bisschen mit anzusprechen, weil es mögliche Widerstände ja auch gegen die Hörstolpersteine dann geben könnte. Und dieses Stolpern beinhaltet ja auch, dass man nicht mit dem Stolpern unbedingt immer einverstanden sein muss, beziehungsweise auch mit der Art und Weise, wie es passiert. Also Stolpern heißt ja wirklich, es gerät etwas in Bewegung. So verstehe ich das.
Naja, Stolpern ist ja auch nicht unbedingt was Freiwilliges. Also sowohl, also wenn man diese Stolpersteine anlegt, dann kann natürlich drum herum gehen. Aber ansonsten, wenn du sozusagen im alltäglichen Leben stolperst, ist es ja keine freiwillige, selbstgewählte Sache, sondern du wirst zu etwas gezwungen. Und wenn du nicht stolpern möchtest, dann wirst du halt fallen. Das ist einfach so die Frage. Irgendwie, wenn es natürlich Widerstände dagegen gibt, so nach dem Motto, jetzt wird meine Sendung unterbrochen oder irgendetwas Ähnliches ist jetzt gerade ganz wichtig, dann hängt man sozusagen seinen eigenen Krams höher als dieses Gedenken selbst. Das finde ich schon eher mal ein bisschen bedenklich. Und das führt vielleicht dazu, wenn das völlig unvermittelt kommt, dass es sowohl für Sendende als auch für Hörende eben, ja, die Leute werden dazu gezwungen, sich etwas anzuhören, obwohl sie jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Das beinhaltet ja so ein Stolpern. Und von daher ist es ganz gut, wenn es irgendwelche Widerstände gibt. Ne? Zumindest, weil du damit mit dieser Thematik dann in eine Debatte hineinkommst und die Leute zu einer Auseinandersetzung gezwungen werden. Und nicht so, ja, wir bauen das irgendwie mal ein auf Goodwill.
Und vielleicht noch zu der Kritik, die es ja an den physischen Stolpersteinen, genau, danke, auch gab. Kam auch aus unterschiedlichen Richtungen. Also es gab, ich glaube, dass hier zum Beispiel Hamburg-Bergedorf im Bezirk Bergedorf durften längere Zeit keine Stolpersteine verlegt werden, aufgrund von Bezirksanordnungen. Es wurden auch durchaus in Deutschland auch immer wieder Kritik geäußert von zum Beispiel Vermietern, die dann Angst hatten, dass ihr Haus ja einfach eine Wertminderung erfahren würde, wenn davor ein Stolperstein liegt. Das wäre so quasi so eine Richtung, aus der der Kritik kam oder Befürchtung kam. Das ist eben auch Kritik, wo ich sage, das ist gut dran, sich dann auch zu stoßen. Und da, also das ist auch der Sinn solcher Sache, solche Kritik zu evozieren. Es gab aber auch zum Beispiel Kritik daran aus ganz anderen Gruppierungen, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel auf diese Stolpersteine draufzutreten. Also ich kann die Namen der Toten quasi auch beschmutzen, indem ich da so rübergehe und sie mit Füßen trete, was ja auch schon ein erniedrigender Akt ist, sowas zum Beispiel.
Ich würde dem Ganzen der Kritik an Stolpersteinen nochmal hinzufügen, dass es in Wien tatsächlich sowas gab vor der Shoah quasi, dass so ein, ich weiß gar nicht in welcher Form genau, so ein umgangssprachlicher Spruch von, wenn jemand gestolpert ist, dass da doch ein toter Jude liegt. Also quasi so ein antisemitischer Spruch, den es vorher gab, der sich dann in die Realität eines Stolpersteins verwandeln würde. Was tatsächlich ganz schön bitter schlucken lässt.
Ja, was eben auch heißt, dass eine gewisse Gewöhnung vielleicht stattfindet oder gibt es eine größere Aufmerksamkeit dadurch? Das finde ich ist auch ein wichtiges Thema jetzt dann für die Hörstolpersteine. Also wie lange stolpert man, ab wann gewöhnt man sich an etwas, was zum Stolpern vorgesehen ist?
Also da ist einfach wirklich auch sehr, sehr auffällig, dass es in Hamburg so viele gibt. Liegt einfach auch an der Politik, die mitgefahren ist. Also der Künstler, ich habe den Namen schon wieder vergessen auf die Schnelle.
Gunter Demnig heißt
er. Demnig hat am Anfang, aus Köln kommt er, glaube ich, eigentlich und hat da quasi die ersten gelegt und ist dann sehr auf sehr viel Ablehnung gestoßen. Und inzwischen ist es ja so, wir müssen nur gucken, dass diese Bücher zwischen von der Freien Hansestadt gefördert werden, die ganze Stolperstein-Verlegung. Das inzwischen einfach einen sehr offiziellen, sagen wir schon fast staatstragenden Charakter bekommen hat. Wo dann natürlich auch die Frage ist, okay, welche Funktion nimmt denn so eine Erinnerungskultur ein? Und aber auf deine eigentliche Frage auch nochmal, inwieweit denn so ein Stolpern dann überhaupt noch stattfindet, da bin ich sehr zwiespältig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich nehme einfach auch oft wahr, also ich persönlich nehme schon wahr, wenn da Steine im Pflaster sind und denke, aha, hier also auch, so ungefähr. Aber beuge mich jetzt nicht jedes Mal runter und lese, welche Namen das sind oder so, sondern gehe darüber dann doch relativ schnell einfach auch hinweg. Und sehe dann aber auch immer wieder, und eigentlich das auch mal mit so einer leichten Bestürzung, dass Leute aber auch ganz normal drauf treten, wie auf jeden anderen Stein, und ich das Gefühl habe, sie nehmen ihn überhaupt nicht mehr wahr.
Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wie geht's euch damit?
Ja, die Stolpersteine sind keine Stolpersteine in dem Sinne. Also die sind eben, Menschen stolpern nicht darüber. Also wenn es gut läuft, dann ist es nass und es regnet und die sind ein bisschen glatter, wenn sie irgendwie, also ich weiß, in Schleswig-Holstein die meisten irgendwie so mit Messing oder ähnlichem Metall beschichtet und dass man darauf ausrutschen könnte am ehesten. Also sozusagen, wo du noch eine physische Aufmerksamkeit hast. Aber diese Stolpersteine heißen Stolpersteine, aber direktes Stolpern ist nur, wenn du sozusagen wach durch die Gegend auf den Boden guckst.
Also ein Stolpern für die Augen.
Ein Stolpern für die Augen und kein reales Stolpern. Wenn du diese leicht erhöhen würdest, sozusagen eine andere Form von physischem Stolpern herbeiführen würdest, wäre das vielleicht noch eine andere Nummer, wären sie auch störender in diesem Fall. Und ich glaube, damit Sachen nicht in Vergessenheit geraten, das Stolpern sozusagen aufrechterhalten wird, ist es, es muss stören. Es darf nicht sozusagen in den Fluss mit hineingehen, weder in einer Sendung noch auf der Straße, sondern es muss stören. Es muss sozusagen in irgendeiner Art und Weise ein Hindernis sein. Dann kommt auch dieses Stolpern zustande. Und ich finde, das können wir sozusagen im Radio, ich hoffe, dass wir das können, dass das relativ gut geht, wenn es eben total unvermittelt ist. Mhm. Wenn es sozusagen die Sendung, die gerade läuft, wirklich stört. Nicht irgendwie sich schön ins Sendekonzept einfügt oder sowas, dann kannst du halt auch wirklich drüber hinweghören, sondern dieses Ding ist als Beispiel, du führst gerade ein Interview und schwupp kommt einfach dieser Stolperstein damit hinein. Sowas, das wird so ein bisschen zu Ärger führen und es wird eben halt stören. Und das ist auch die Absicht.
Wobei, also ich da schon tatsächlich so einen wesentlichen Punkt sowohl an der Stolperstein- wie auch an der Hörstolperstein-Idee tatsächlich finde, dass der auch eine gewisse Freiwilligkeit hat, also die man bei dem Hörstolperstein nämlich nicht so ganz mittransportieren kann. Ich finde tatsächlich an dem Stolperstein-Konzept an sich ziemlich wesentlich, dass es ja so ein Gedenken ist, was im Alltag stattfindet. Das heißt, ich laufe meine Straße entlang, um Brötchen zu kaufen, ich gehe abends los in die Kneipe und komme dann mal um die Ecke und mir fällt eigentlich auf, ey, an drei Häusern in dieser Straße liegen Stolpersteine. Was mir sowas immer Alltag einfach wieder ins Bewusstsein ruft, aber es bedingt auch immer diese Freiwilligkeit. Also wenn ich nämlich dann eben eigentlich gerade gehetzt vom Bäcker komme und nur Brötchen geholt habe, dann habe ich vielleicht jetzt nicht die Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen, kann das aber freiwillig an einem anderen Punkt tun. Und das wäre auch so ein bisschen der Charakter, den ich mir von den Hörstolpersteinen tatsächlich erhoffe, dass im alltäglichen Hören des Radios tatsächlich sowas wie ein Gedenken an DNS-Opfer stattfindet. Also da wollte ich eigentlich von vorher auch noch mal ein bisschen was nachhaken, was für uns, glaube ich, durchaus mit Anlass war, dieses Projekt zu machen. Dass wir ja durchaus auch die Chance da drin gesehen haben, mit diesen Hörstolpersteinen in einer gewissen Art und Weise eine Kritik an einer Gedenkkultur, wie sie in Deutschland stattfindet, auch in Österreich stattfindet, damit auch ganz genau einfach zu formulieren. Indem man jetzt einfach tatsächlich 60 Jahre später sich nochmal hinsetzt und genau dem gedenken will und auch nochmal aufzeichnen will, wie in den letzten 60 Jahren eigentlich den ganzen Opfern nicht gedacht wurde und wie sowas tatsächlich 60 Jahre später erst anfangen muss.
Da würde ich vielleicht nochmal so ein bisschen auch einhaken, weil es damit auch ein bisschen auch zu einem Punkt kommt, der uns, glaube ich, von den Stolpersteinen, wie sie in den Büchern drinstehen, etwas unterscheidet. Und vielleicht auch, was wir dann auch im Endeffekt sehen, vielleicht auch von den anderen freien Radios, weil es uns nicht nur darum ging zu sagen, okay, es gibt diese Biografie und die Person ist dann und dann geboren, da zur Schule gegangen, die Ausbildung, dann gestorben. Was zumindest auf diesen Stolpersteinen, die es physisch in der Straße gibt, die bestehen ja meistens mit Geburtsdatum und Todesdatum und noch Ort drauf, wenn das möglich ist. Und auch in den Büchern sind also sehr allgemeine Biografien drin gehalten. Und für uns war zumindest in dem ersten Stolperstein, den wir produziert haben, wichtig, auch mehr zu zeigen, also mehr so drumherum zu zeigen, wie war das Leben eigentlich für Leute. Es war ja für sie nicht wesentlich nur, wann sie geboren sind und wann sie gestorben sind, sondern diese ganze Bestline-Absagen-Gruppe und so weiter, das bedeutet ja auch irgendwie ein Leben. Das ist natürlich schwer, das in 4 Minuten irgendwie zu fassen und was da drumherum alles drum passiert und was da kulturell quasi alles passiert. Aber das wollten wir zum einen irgendwie mit reinbringen. Und ein anderer wesentlicher Punkt ist, dass wir auch sagen wollten, es war nicht nur eine Zeit von 33 bis 45, sondern es wirkt auch nach. Also in dem Punkt haben wir, an dem Stolperstein haben wir angesprochen, dass es natürlich auch noch in der Rechtsprechung, Geschichtsschreibung danach das Bild von der unpolitischen Frau gab und immer noch gibt und dass es relativ wenig untersucht ist oder lange Zeit wenig untersucht worden ist, überhaupt Frauen im Widerstand zum Beispiel. Und das ist ein Anspruch, den wir auch haben, dass in den Sendungen es auch darum gehen soll, okay, wie hat das auch nach 45 weitergewirkt oder eben welche Mechanismen waren da weiter aktiv?
Das heißt eben, es geht auch in diesen Hörstolpersteinen um das Thema prinzipiell des Gedenkens. Was heißt überhaupt sich erinnern? Was heißt Gedenken? Wie kann das überhaupt passieren? Und was soll der Inhalt sein, wenn ich das richtig verstehe? Also nicht Gedenken im Sinne von, da kommt jetzt ein Gedenkstein hin, kleine Parenthese. Der Gunter Demnig nennt eigentlich seine Stolpersteine auch Gedenksteine. Sie sind ja auch golden, das wollte ich nur mal nachmerken. Also diese ganze Ästhetik ist ja auch schon nochmal was anderes, was nicht unbedingt wirklich störend ist, sondern man kann auch sagen, das ist irgendwie schön, aber es hat auch nicht wirklich mehr Inhalt, also das gehört jetzt einfach zu diesem plastischen oder skulpturalen Aspekt, den die halt haben oder den Möglichkeiten, dass da eben fast nichts draufsteht. Das ist eigentlich wie so ein Flash, da ist was passiert, was auch so ein bisschen was Geheimnisvolles hat. Also ich weite jetzt meine Parenthese gerade aus, aber es macht nichts, weil es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ich habe konkret die Erfahrung gemacht mit ganz jungen Menschen und das ist ein Thema, was ich jetzt mit diesem, mit der Frage des Gedenkens wie und natürlich auch wen will ich erreichen, mitstelle als, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt. Also ich habe die Erfahrung mit Jugendlichen gemacht. Ich habe selber eine Tochter, die ist gerade 16 und ist sehr, sehr wach dafür und speziell auch, was diese Stolpersteine angeht und läuft dann darüber und will dann auch mehr wissen, fragt dann ja gut, aber das ist wie so ein Mahnen, was einen eigentlich auch erstmal hungrig macht und neugierig und wo dann natürlich auch die Frage ist, wie komme ich jetzt weiter mit den Möglichkeiten, die jemand hat, ne? So im täglichen Leben. Mit den Hörstolpersteinen hat man ganz andere Möglichkeiten. Da kannst du, das hast du ja gerade schon angesprochen, viel mehr an Material auch bringen. Man kann einfach mehr sagen, kann mehr Hintergrund bringen und man kann diese Grundfrage, was will ich überhaupt mit dem Gedenken? Was soll das machen? Geht es jetzt um Vorwurf? Das ist ein bisschen so eine Frage, die ich manchmal so im Hintergrund habe. Wem gegenüber und was machen wir heute damit? Also was mache ich jetzt, was machen wir, die hier sitzen oder die Menschen, die wir auch ansprechen wollen mit den Hörstolpersteinen? Also was machen wir mit dem Gedenken? Was bedeutet das für uns persönlich auch?
Also wir hatten schon von Anfang an eigentlich die ganz klare Überlegung, das, was Christina auch schon erwähnt hat, dass da einfach viel mehr drin sein soll, viel mehr von dem Leben, von der lebendigen Person, die da zum Opfer gefallen, zum Opfer wurde, tatsächlich drinsteckt und rüberkommen soll, haben da aber natürlich auch ein Problem, weil, also selbst in 4 Minuten kann man nicht wirklich viel erzählen, hatten da aber ganz klar, also auch bei diesem ersten Hörstolperstein ja schon festgestellt, es gibt wahnsinnig viel Material, was schon recherchiert ist, was man recherchieren kann, also so in der Kooperation mit Neuen Gamme haben wir ja durchaus, also schon wenn man die Bücher liest und sich sonst nochmal irgendwie die Mühe macht zu recherchieren, findet man unglaublich viel. Findet man auch unglaublich viel, wenn man das Bild ausweitet, also nicht bei der Person nur hängen bleibt, dass da genau die Widerstandsgruppe ist. Dann gehen ganz andere Thematiken auf, dann geht sowas auf wie Frauen im Widerstand, der juristische Umgang des NS-Regimes und auch dann in postfaschistischen Staaten der juristische Umgang damit. wo man einfach in 4 Minuten überhaupt nicht mit fertig werden kann. Also geht einfach definitiv nicht. Der Hörstolperstein selber soll dann ja quasi nur der erste Anreiz dafür sein, sich anschließend intensiver damit zu beschäftigen. Und da würde ich fast denken, funktioniert er sogar dann doch wieder relativ ähnlich wie der Gedenkstein auf der Straße. Wir produzieren jetzt einfach Hörstolpersteine, wir treffen uns einmal hier im Sender, sprechen da Sachen ein, sondern wir haben uns ja als Gruppe ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt und da fällt mir eine ganz schöne Anekdote ein, dass wir erstmal gemeinsam die Gedenkstätte Neuen Gamme besucht haben und da tatsächlich genau als Radiomachende auch wirklich auf dem Gelände standen und uns versucht haben mal vorzustellen, was für eine Geräuschkulisse das überhaupt war in so einem KZ. Mhm. Was eine unglaublich schwierige Vorstellung ist. Also
zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
Naja, tatsächlich zu so einem Entschluss, dass also eine verbale Verständigung relativ schwierig war, weil also speziell in Neuen Gamme einfach ganz viele Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache zumindest waren. Also wo man einfach nicht sagen kann, Deutsch konnten die wahrscheinlich schon in Ansätzen, um irgendwie zumindest die Befehle der SS zu verstehen, was überlebensnotwendig war im Zweifelsfall. Also wenn man nicht, ganz klar, wenn man nicht verstanden hat, dass man jetzt die Kappe aufheben muss, dann konnte man das halt nicht tun, wurde für erschossen. Dann war wahrscheinlich sowas wie tatsächlich ein ziemlich massives Erschießungsgeräusch ständig. Also es wurden ja ständig Leute erschossen oder auch ständig geschossen, mehrfach am Tag.
Gleichzeitig gibt es ja dieses Klinkerwerk, das in Betrieb war, was natürlich auch nochmal, oder wir davon ausgehen, dass es auch eine gewisse Geräuschkulisse einfach erzeugt hat. Ja, und das ist gleichzeitig, also dabei bleibt es immer noch sehr komisch, weil inzwischen heute ist es, sage ich mal, fast ein, ich finde es mal erschreckend schöner Ort eigentlich. Also wir waren da, es war strahlender Sonnenschein.
Nicht immer, ich habe das auch schon.
Ja, ja, aber als wir jetzt da waren, also ich war jetzt zweimal da und es war jedes Mal strahlender Sonnenschein, wir laufen über grüne Wiesen.
Vogelgezwitscher.
Vogelgezwitscher.
Also wirklich wahnsinnig friedlich.
Und da ist es sehr schwer, sich dann vorzustellen, okay, das ist also akustisch schon schwer vorzustellen, das andere ist natürlich sowieso auch schwer vorzustellen, was passiert ist. Aber es bleibt eben, was ich auch daran sehr interessant finde, es bleibt trotzdem nicht so in, wenn man so Bilder sehe, wo es um KZs geht, sind die meisten immer sehr dunkel gehalten. Und hätte trotzdem das Gefühl, okay, wenn ich jetzt aber da stehe und die Sonne wird ja auch zwischen 33 und 45 mal geschienen haben, und also es ist, glaube ich, nicht so einfach, das nur in so einem dunklen Bild zu greifen, sondern es ist schon irgendwie auch was anderes gewesen.
Ja, das wie kann man erleben, also ihr schildert den Ort, den ihr besucht habt, ne? Beziehungsweise wir können den Ort besuchen, aber das Erleben, was da stattgefunden hat, das zu visualisieren oder dann auch von der Hörkulisse her sich zu rekonstruieren, ist ja etwas, was ganz, ganz schwer ist im Nachhinein. Frage natürlich, mit welchem Ziel und Zweck, weil es geht jetzt hier um die Hörstolpersteine. Also die Überlegung finde ich sehr interessant, die ihr da angestellt habt. Solche Ideen kamen ja auch schon oft. Aber wie setzt man das um? Wie geht man damit um? Und was möchte man bei potenziellen Hörerinnen erreichen? Das ist vielleicht jetzt nochmal der Bogen. Was habt ihr euch dazu überlegt? Denn ihr habt ja schon lange darüber nachgedacht und diskutiert.
Also nochmal auf so einer ganz praktischen Ebene habe ich tatsächlich auch nochmal versucht, für den Hörstolperstein, als es um das Thema Zwangsarbeit ging, vor allem auch Zwangsarbeit im Hamburger Hafen, habe ich nochmal tatsächlich versucht, sowas zu machen wie Geräusche aus so einer Arbeitskulisse im Hafen aufzunehmen, was aber natürlich leider einfach mit dem aktuellen Hafen tatsächlich nicht funktioniert. Also wenn man sich die Hafengeräuschkulisse heute anhört, hört die sich tatsächlich einfach wirklich anders an. Also bin ich einfach auch so ein bisschen gescheitert, habe mein Aufnahmegerät dahin gehalten und habe mir das nachher angehört und mir war klar, okay, das lässt sich nicht in so einen Stolperstein einbauen, das funktioniert auch nicht.
Einfach, weil es nicht mehr da ist. Also die Hörkulisse von damals existiert einfach nicht mehr. Also direkte Rekonstruktion ist nicht möglich. Insofern gibt es ja nur die Möglichkeit, sich anders mit den heutigen Möglichkeiten anzunähern. Aber immer noch so meine Frage, in welcher Hörperspektive oder Ästhetik? Wo soll es hingehen? In welcher Art und Weise wollt ihr die Hörerin ansprechen? Was soll das auslösen? Oder was stellt ihr euch vor? Eine vertrackte Frage. Gemein, vielleicht auch.
Nee, im Idealfall, oder ein Punkt im Idealfall ist sicherlich, das, was wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, ist eben zum Weiterdenken aufzufordern. Also das Ganze so anregend irgendwie zu machen, dass Leute sagen, okay, Moment, ich habe jetzt den Hörstolperstein von Helene Heikendorf gehört. Was war denn das vielleicht noch für eine Frau? Dieses Umfeld habe ich kurz kennengelernt. Was war denn das eigentlich überhaupt? Das ist bei mir um die Ecke und eigentlich habe ich darüber noch nie nachgedacht. So, das wäre sicherlich ein Punkt, wo ich denke, der interessant für uns wäre. Und gleichzeitig aber vielleicht auch darüber mit nachzudenken, wie da Erinnerungskultur auch überhaupt funktioniert. So.
Aber da sag doch mal mehr dazu. Weil das, finde ich, ist ganz, ganz grundlegend für die Frage der Funktion von solchen Hörstolpersteinen, der Rezeption.
Naja, also ich denke, dass mal ein oft ist es besser also Erinnerungskultur, dann oft in so großen Staatsakten, dass sie oft in großen Staatsakten funktioniert. Da gibt es immer wieder zu Kriegsende oder auch zum Auschwitz-Gedenktag im Januar gibt es große Reden von irgendwie mehr oder weniger wichtigen Politikerinnen. Dann dürfen auch mal kurz Überlebende auftreten und dann ist meistens schon klar, also die Zielsetzung ist klar oder worum es geht, ist klar, es wird eine geschlossene Geschichte erzählt, die sich sicherlich im Laufe der Zeit auch verändert hat, also von Sachen, dass früher vor allem verdrängt wurde und auf wenige Leute oder oft ja auch immer noch heute auf wenige Leute die Schuld zugeschoben wird, okay, es gab die Nazis, aber eigentlich von allen anderen Deutschen gut, so ungefähr, zu einer vielleicht heute eher aktuelleren Geschichtsschreibung oder Gedenkkultur, die dann sagt mit, naja, die Deutschen haben halt viel Mist gebaut, aber gerade daraus erwächst eine historische Verantwortung und wir sind ja Erinnerungsweltmeister und haben es quasi überwunden, während andere Leute oder andere Völker in Anführungszeichen ja ihren Völkermord immer noch nicht überwunden haben. Und das macht, da finde ich, kriegt Gedenken nochmal eine andere Funktion, die es in solchen Staatsakten oft auch haben kann. Und da wird, finde ich, wird oft so ein Bild transportiert, was geschlossen ist. Also da wird ein Problem aufgegriffen, um das Leute nicht herumkommen als deutsche Politiker nach 45, aber es wird auch gleich eine Interpretation des Ganzen geliefert. Und das finde ich zumindest eigentlich wichtig, nicht eine abgeschlossene Interpretation zu liefern. Also auch wenn ich jetzt gerade ja schon wieder eine geliefert habe, in gewisser Art und Weise. Aber eigentlich finde ich es wichtig, das nicht so einfach den Leuten zu verkaufen, sondern die Leute sollen fast ein bisschen leiden, sollen ihnen schwer gemacht werden, soll sie etwas bedrücken, womit sie sich auseinandersetzen müssen oder dazu angeregt fühlen, sich auseinanderzusetzen, wo es keine einfache Lösung gibt und wo sie nicht einfach so am Ende sagen können, okay, ich habe es verstanden. Weil wenn das eintritt, ich glaube, dann wäre unser Projekt gescheitert.
Ja, dann haben wir alles falsch gemacht. ja, ganz, ganz wichtig ist ja auch, dass verschiedene Menschen sich aus verschiedenen Perspektiven erinnern. So erinnern sich zum Beispiel Angehörige und Nachkommen von Opfern sicher auf eine ganz andere Art und Weise, als es zum Beispiel so ein Staatsakt im Bundestag irgendwie vermitteln kann. Ich erinnere mich da auch an unseren Besuch in Neuengamme, wo dann auch Blumen und so weiter unter diesen Stoffrollen, wo die Namen drauf standen, der Ermordeten, drunter gelegt waren mit Kärtchen drin, wo man einfach sieht, da hat ein persönliches Erinnern stattgefunden. Mhm. Und das ist natürlich was völlig anderes, als es zum Beispiel für uns war, die wir da standen, für das Radioprojekt uns Gedanken gemacht haben, uns die Namen angeguckt haben und dann auch später erfahren haben, dass es da auch noch eine ganze Menge Namen gibt, die niemals da auftauchen werden, weil die einfach verloren sind, die Akten vernichtet, von denen man gar nicht weiß, dass sie an diesem Ort waren und vielleicht oder wahrscheinlich auch an diesem Ort gestorben sind. Und für uns war es da ganz, ganz wichtig, eben keine Richtung vorzugeben, zu sagen, so und auf diese Art und Weise erinnert man sich richtig. Mhm. Sondern was wir machen wollten, war halt ein lebendiges Bild zu erzeugen, wo man vielleicht hinterher sagt, das interessiert mich mehr, damit kann ich was anfangen. Das klingt irgendwie so, als müsste ich mich damit noch weiter auseinandersetzen. Das ist so unsere Hoffnung. Dann aber eben auch diese Eigenenergie, diese Eigeninitiative bei den Menschen zu erzeugen, die das hören.
Also jeden selbst nochmal auf die Spurensuche sozusagen zu bringen, auf der ihr schon seid, sonst würdet ihr das Projekt ja nicht machen.
Ja.
Nicken im Raum, das ja. Hört man nicht. Das ist auch interessant, ne? Wie kann man Nicken rüberbringen?
Ich wollte nochmal nachhaken, ich glaube zur Frage der Ästhetik der Stolpersteine sind wir da eher relativ unentschlossen tatsächlich auch, weil uns dann, glaube ich, eher so eine Vielfältigkeit der Stolpersteine ganz wichtig ist.
Gerade dieses Experimentieren, also dass wir nicht zeigt ja vielleicht, dass wir selber gar nicht so klar für uns das Ganze abgeschlossen haben und nicht schon fertige Konzepte haben und sagen, okay, klingt nieder, hier kommt die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass auch für uns da ganz viele Fragen offen sind. Und also zumindest ich persönlich auch in diesem Prozess, den wir jetzt seit Anfang Januar im Prinzip durchlaufen, auch mir selber immer nochmal Fragen gestellt habe und es überhaupt nicht klar ist.
Kurz mal dazwischen gefragt, wo können die Interessierten nachgucken, unter welchem Namen im Netz?
Also die Seite des Projekts heißt, wie allerdings auch bei jedem Hörstolperstein zum Schluss immer angekündigt wird, hörstolperstein.net, also
Hör. Nochmal mit langsam, genau.
Hörstolperstein.net und Hör natürlich auch mit OE geschrieben.
Klar.
Und das ist wirklich so die gemeinsame Seite aller am Projekt teilnehmenden Radios. Die bisher produzierten Hörstolpersteine sind auch soweit lizenzfrei, glaube ich, alle, dass die auch tatsächlich, das wäre vielleicht auch ganz spannend nochmal zu erwähnen, dass die auch tatsächlich einfach runtergeladen werden können, also zeitunabhängig auch einfach gehört werden können. Das heißt, wenn man darüber stolpert und vielleicht nur einen halben Hörstolperstein hört oder sowas, bietet sich über die Webseite eigentlich auch immer die Möglichkeit, den wirklich nochmal ganz zu hören.
Aber mal zurück zu der Frage der Vielfalt. Du hattest, Jochen, aber kurz vorhin darauf angesprochen, dass es eben ganz verschiedene Opfergruppen, wenn man das so sagen kann, auch nochmal gibt. Natürlich, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr auch Wert legt, mehr da zu gucken, wo normalerweise so die Gedanken bzw. das Gedenken nicht von selbst so drauf kommen könnte. Also eher so ein bisschen ungewöhnlichere Biografien. Habe ich das richtig verstanden? Und könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen?
Also haben wir uns am Anfang schon die Frage gestellt, überhaupt, okay, welche Leute wollen wir denn, nehmen wir denn überhaupt? So, wir haben 10 Stolpersteine erstmal als Vorgabe, vielleicht werden es auch mehr. Nach welchen Kriterien wählen wir Leute aus? Also wir könnten natürlich ganz einfach sagen, wir nehmen die Bücher und wählen zufällig 10 Leute aus und dann wäre die Geschichte relativ einfach für uns erledigt. Aber das kann nicht unser Ziel sein. Und
was sind jetzt dann die Kriterien für euch?
Was aber, glaube ich, relativ deutlich wurde in dem Prozess bisher schon, dass ja über sowas wie ein Gedenken an Opfer tatsächlich auch eine Vergangenheitsbewältigung stattfindet, die ja angeblich die deutsche Vergangenheitsbewältigung so toll schon stattgefunden hat. Und da fand ich den Punkt ganz wesentlich, der uns ja dann nämlich da schon aufgestoßen ist von, dass es die eine große Opfergruppe gibt und dass das Bild, also so mal ganz platt gesagt, tatsächlich so funktioniert von, naja, da waren eben die Nazis und die haben ihre Listen gehabt und die haben Leute deportiert und dann irgendwie nach Auschwitz und dann, ne, haben die das halt gemacht und es waren ja alles diese Nazis. Und da eben deshalb auch immer diese eine Opfergruppe so dargestellt wird und dass uns aber doch tatsächlich ganz wichtig ist, vielleicht auch ein ganz anderes Bild zu entwerfen. Also sowohl ein ganz anderes Bild von den Opfern zu entwerfen, dass es nämlich nicht einfach lahmfromme Opfer waren, die da irgendwie ins KZ deportiert wurden und gut war, dass es sehr wohl Leute gab, die Widerstand geleistet haben, dass man aber eben für ganz banale Widerstandshandlungen einfach schon mit dem Leben bezahlen musste. Also wenn man sich Helene Heikendorf anguckt, das Einzige, was wir rausgekriegt haben, so richtig ist, dass sie sowas gemacht hat, wie für Untergetauchte Lebensmittel besorgt hat. Im Endeffekt hat sie für sowas oder für soziale Beziehungen zu Leuten, die nachweislich Sabotageakte begangen haben, im Endeffekt hat sie dafür schon mit dem Leben bezahlt. Aber sie hat es trotzdem getan. Also sie ist jetzt kein Opfer im Sinne von, sie war ja völlig handlungsunfähig. Also so, sie wird da jetzt nicht zum Objekt gemacht, sondern ist ja wirklich selber ein handelndes Subjekt gewesen, das dann halt trotzdem vernichtet wurde, auch ganz bewusst vernichtet wurde. Und sowas dann völlig in den Vordergrund zu stellen und so auch endlich mal ein anderes Bild aufzuzeichnen. Also würde mir auch genau sowas einfallen, wenn man sich dann anguckt, Biografien von homosexuellen Männern. Also Männer wurden immer tatsächlich als Homosexuelle auch verfolgt, die ganz oft aber verfolgt wurden aufgrund von Denunziationen. Mhm. Also wo nämlich dann die Nachbarn quasi die gemeldet haben bei der Polizei. Also wo halt auch so ein Bild mal endlich ganz klar wird von, es ist nicht so, dass es so ein paar böse Nazis gab hier und dass es deshalb funktioniert hätte, sondern das waren die Deutschen. Das waren die ganz normale deutsche Bevölkerung, die hier lebt, die aktiv daran beteiligt war, dass es überhaupt zu der massenhaften Vernichtung kommen konnte. Die das mitgetragen haben. Und ich glaube, da lässt sich an den Biografien sehr viel ausmachen und das hat schon auch den schrägen Beigeschmack, da dann was ganz Bestimmtes da drin zu suchen bei der Auswahl. Aber es finde ich eine wesentlich bessere Auswahl als irgendwas Zufälliges oder irgendwas, wo Stolpersteine schon verlegt sind. Da wirklich drauf zu achten, zu gucken, wem wird denn hier gedacht und wem wurde bisher auch in so einer offiziellen Gedenkkultur immer gedacht und aus welchen Gründen. Und da ist halt, also für mich auch der spannende Ansatzpunkt, tatsächlich da mit sowas wie Hörstolperstein einfach nochmal eine Kritik zu formulieren an dem, wie hier Gedenken seit 60 Jahren stattfindet und was da ja auch politisch für Schlüsse draus gezogen werden. Also, dass man jetzt plötzlich der geläuterte Staat ist, der dann unglaublich viel darf anscheinend. Der aber auch so ein anderer Punkt, den es bei ganz vielen Biografien tatsächlich gibt, der einfach auch in einer wahnsinnigen Kontinuität einfach weiter funktioniert. Also was bei Antisemitismus zum Beispiel ja zumindest von offizieller Seite, also was so Regierungsseite angeht oder sowas, tatsächlich einfach überhaupt nicht stattfindet. Aber wenn man sich mal die realen Verhältnisse, also wahrscheinlich einfach die, wie die Bevölkerung hier denkt, wie am Stammtisch geredet wird, dann ist es ja wohl noch da, aber Deutschland will so ein Bild nach außen haben, als gäbe es hier nicht. Ähnliches funktioniert bei der Verfolgung von Homosexuellen, wenn man sich den Bereich Antiziganismus anguckt, noch viel krasser. Da kann man einfach wahnsinnig weitermachen, wie eigentlich die Denkweise eine wahnsinnige Kontinuität hat nach 45. Da war zwar der Krieg vorbei, das gab wirklich diese staatliche Verfolgung, in der Form vielleicht nicht mehr, aber in der Ideologie war das ja immer noch da. Und mithin, das kann man einfach, glaube ich, sehr schön aufzeigen an so einzelnen Biografien.
Ja, mal ganz abgesehen von dieser Mentalität, so nach 45 waren die Leute halt alle geläutert und dann geht es aber ja auch noch weiter, dass Anfang der 90er mit der Wiedervereinigung, jetzt haben wir unsere Schuld ja abgegolten und solche Argumentationen aufgekommen sind, wir können wieder ein normales Land sein, dieses Streben nach, wir sind auch nicht anders als alle anderen, um einfach irgendwie die eigene Vergangenheit da so ein bisschen loszuwerden und sich nicht mehr damit befassen zu müssen. Und ich denke, dass es für uns auch ganz wichtig ist, dem auch entgegenzuwirken und zu sagen, Moment mal, nur weil die Mauer wieder abgerissen wurde, heißt das nicht, dass die Geschichte nicht passiert ist.
Also das Gedenken geht nicht nur weiter, sondern fängt vielleicht erst an und fängt bei jedem persönlich immer wieder neu an und ist nie endgültig irgendwo passiert. Also nicht diese Stolpersteine zu verstehen als Denkmäler, so mit denen man dann irgendwo zufrieden sein kann, wir haben es ja geschafft oder gemacht, sondern es geht hier und jetzt bei jedem erst richtig los mit dem Umdenken, um das Wort Gedenken mal vielleicht in was anderes zu wenden. Für wen sind diese Stolpersteine gedacht? Ja, nicht für die Opfer, um dieses etwas blöde Wort mal zu benutzen, sondern für uns.
Das ist auch wirklich wichtig. Das schließt ja auch an etwas an, das wir vorhin schon gesagt haben. Und zwar, dass eben Vergangenheit auch nicht einfach was Abgeschlossenes ist. Das war mal, da habe ich nichts mit zu tun, sondern es zieht sich zumindest in der einen oder anderen Form dann auch bis heute durch. Und persönliche Betroffenheit für etwas oder an etwas zu empfinden, halte ich da eben für ganz wichtig. So, das ist, auch wenn ich jetzt mich selbst nicht als Nazi bezeichnen würde, aber ich bin nun mal in Deutschland geboren und ich bin hier aufgewachsen und diese Geschichte ist ein Teil meiner Geschichte. Ob ich das will oder nicht, steht dabei auf einem anderen Blatt. Und ich werde mich damit auseinandersetzen müssen und da halte ich die Form, in der man das tut, für ganz immens wichtig.
Also ich würde da auch tatsächlich nochmal ein Stück weitergehen und einfach ganz klar feststellen, ich kann jetzt überhaupt nicht irgendwie eine persönliche Verbindung zu einem Opfer aufbauen oder so in der Form. Aber es ist ja ganz klar, dass nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch ein Großteil der anderen Sendenden und Hörenden von diesem Radio schlicht und ergreifend die Enkel von Tätern sind. Oder Großenkel dann schon. Also es ist ja nicht so, dass es nicht eine persönliche Verbindung zu den da geschehenen Verbrechen geben würde. Die gibt es nämlich selbstverständlich. Und selbstverständlich auch schon über die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Genau das, was ich ja auch wieder mit so Kontinuität von NS-Ideologie ganz gut darstellen lässt. Also es ist tatsächlich, egal bei welchem Thema eigentlich, also sei es, dass die Menschen als irgendwie asozial randständig verfolgt wurden oder antisemitisch oder antiziganistisch, das sind ja alles Sachen, die bei uns hier in der Gesellschaft heute immer noch einfach wahnsinnig präsent sind.
Anschließend daran wollte ich noch sagen, dass es bei diesem Salon dann auch den, wie ich finde, nicht uninteressanten Vorschlag gab, doch nach einem Jahr Stolpersteine, die sich ja mit den Opfern beschäftigen, doch mal zu überlegen, ob es nicht auch eine Möglichkeit gäbe, in einer zwangsweise anderen Form, aber einfach auch sowas Ähnliches mit Tätern mal zu machen und mal zu gucken, wie da Täterverbindungen einfach auch sind. So, das war eine Idee, ist dann auch alles diskutierbar, aber würde eben nochmal eine andere Ebene aufmachen.
Kommen wir doch auch nochmal auf die Frage des Kontextes beziehungsweise der Zusammenarbeit oder Auseinandersetzung mit den anderen Radios, die an den Hörstolpersteinen beteiligt sind. Mir ist aufgefallen, dass in diesem Salzburger Hörstolperstein ein Historiker zitiert wurde, werden musste. Hat er mehr Autorität? Also das fand ich schon mal sehr interessant. Also so wie man das normalerweise ja auch so von Radiobeiträgen kennt. Dann wird der Spezialist ans Mikrofon geholt.
Aber mir fiel da auch sofort auf, weil das auch so mein persönliches Erlebnis war, als wir da im Radio waren, dass die das ja wohl ganz anders funktionieren als wir. Also dass die genauso was machen, wie sich dann Experten ans Mikrofon zu holen und quasi das irgendwo nachzufragen und völlig anders an die Geschichte rangehen, wo wir tatsächlich ja eigentlich die letzten 3 Monate oder 4 Monate jetzt mittlerweile fast schon als Gruppe uns ja selber quasi erstmal intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und sowas gemacht haben wie, wir fragen mal Experten, wir laden uns Experten ein. Also wir sind nach Neuengamme gefahren, haben da eine Führung gemacht, auch mit jemandem, der da immer Führungen macht, der aber sehr, also durchaus diesen Sender hier kennt, durchaus ein Verständnis für hatte, wie wir eigentlich funktionieren, wie wir ticken, was wir für ein Projekt davor haben und dann speziell auf uns zugeschnitten da einfach eine Führung gemacht hat, für den aber auch völlig klar war, vorne, er ist nicht der Experte, der uns jetzt die Biografie vorlegt oder so, sondern er ist derjenige, der uns jetzt mal an das Thema ranbringt und uns unterstützt und Tipps gibt und wir selber sind nachher die, also wir machen uns halt erstmal selber zum Experten und ich glaube, der Prozess, der da bei uns stattfindet, also auch schon als Gruppe stattfindet, ich glaube, den gibt es eben in anderen Sendern, würde ich jetzt mal so sagen, einfach nicht. Und das ist durchaus hörbar. Also dass da nicht so eine kollektive, so ein Kollektiv dahinter steht, was sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also wo wir es ja quasi dann eigentlich auch gar nicht nötig erachten, uns irgendwie einen Experten von außen zu holen, weil wir sehr wohl eine eigene Sichtweise auf Gedenken haben, weil wir uns selber die Fakten, die zur Verfügung stehen, wir haben die natürlich nicht selber gesammelt, aber wir wissen ja selber, wo wir hinlaufen können, wo wir die Fakten sammeln können und können die dann auch selber präsentieren. Also genau diese Einstellung von, man braucht jetzt eine Autorität von außen, die einen akademischen Abschluss hat und Historiker ist, würde ich halt überhaupt nicht so sehen. Also sehr wohl können wir das selber tun. Aber ich wollte an dem Punkt eigentlich dann nochmal ein bisschen weitergreifen, dass es tatsächlich ganz oft innerhalb des Projektes mir auffiel, dass das FSK da wirklich völlig anders funktioniert. Also wir saßen da eigentlich am Tisch mit Geschäftsführern von freien Radios durch die Bank. Also andere Radios, also so Radio Korax in Halle, Radio Z in Nürnberg und so weiter. Die funktionieren tatsächlich so, dass sie irgendwie bezahlte Stellen haben, was Geschäftsführer sind, die sich dann natürlich auch intensiv mit solchen Projekten beschäftigen, weil es für so Projekte Fördermittel von der EU gibt. Das brauchen die halt unbedingt natürlich auch, um ihre Stellen zu bezahlen. Alles so Notwendigkeiten, die wir jetzt nicht direkt haben. Also klar braucht FSK auch Geld. Und das wissen hoffentlich
wollte ich gerade sagen, wir Fördermitglieder werden. Jetzt müssen wir das auch ansprechen.
Auf jeden Fall. Aber niemand, der hier im Sender Sendungen produziert, kriegt ja Geld dafür oder niemand, also der auch die ganze strukturelle Arbeit, die hier anfällt, niemand, der hier sich um die Technik kümmert, niemand, der die Abrechnung macht, der sonst irgendwas macht von diesem Projekt, niemand wird dafür ja entlohnt. Also das heißt, wir müssen ja irgendwie immer woanders gucken, wo wir unsere Arbeitskraft nochmal für Geld verkaufen können, gefälligst, und uns das quasi hier in der Freizeit dann erarbeiten. Aber das macht einen ganz wesentlichen Unterschied, weil wir eben viel, viel freier sind in der Gestaltung von unserem Programm. Also ich glaube, wir haben von Anfang an das Projekt ganz anders gedacht und ich fand wahnsinnig interessant, dass wir uns als Gruppe erstmal zusammengefunden haben und da schon unglaublich viel passiert ist, bevor eigentlich die erste Minute Sendung produziert war. Mhm. Also auch an Auseinandersetzungen, die ich selber dann geführt habe mit Gedenken und einfach die Tatsache, mal wieder nach Neuengamme zu fahren, war total gut.
Also das Thema, was ich eigentlich vorhin ja angesprochen habe oder jedenfalls ansprechen wollte, dass es persönliche Prozesse sind, die in Gang kommen und dass das eigentlich erinnern heißt oder gedenken, dieses problematische Wort nochmal wieder zu benutzen. Und dass es eben nicht darum geht, dass man sich einen Fachmann oder eine Fachfrau holt, die sich auskennt und die dann ihren autoritären Beitrag bringt nichts gegen Fachleute, meine ich, aber die dann stellvertretend sozusagen das Erinnern macht, also die gedenkt in einer gewissen Weise an meiner Stelle und ich höre mir das vielleicht an oder auch nicht oder gucke mir das an, je nachdem, in welchem Rahmen das stattfindet, sondern dass ich das selber tue und dass es um dieses sich selbst das Erinnern aneignen vielleicht geht, wenn wir wirklich eine Aufarbeitung haben wollen und nicht das Erinnern delegieren wollen an irgendwelche staatlichen Organe, Stellen oder so, die das an unserer Stelle erledigen. Und gut, dann sage ich mal danke für das Gespräch hier auf dem Freien Senderkombinat.
Diese Sendung entstand mit Unterstützung des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
Hörstolpersteine.net
Even manicured her finger nails. Every time I get in trouble, she let me go to jail. I'm gonna buy myself a graveyard of my own. I'm gonna buy myself a graveyard of my own. I'm gonna bury that woman if she don't let me in alone. I can't use no woman if she can't help me rob and steal. I can't use no woman if she can't help me rob and steal. Wake up early in the morning, can't eat a decent meal. I'm going down on State Street just to buy me a gallon of booze. I'm going down on State Street just to buy me a gallon of booze. Cause my best gal done left me with these pint of blues.